Ein Produkt steht für den Beginn des mobilen Internets wie kein anderes. Es war nicht das erste Smartphone, aber mit dem iPhone setzte Steve Jobs als Vorstandsvorsitzender von Apple damals Maßstäbe. Das Produkt schlug ein wie eine Bombe, hat das Internet, die Benutzung von Technik revolutioniert und wie das kam und was daraus gefolgt ist, darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts. Und es geht, wie ich eingangs schon sagte, um das iPhone. 15 Jahre ist es her, dass es vorgestellt wurde. Und Carsten Knob, unser Herausgeber, und ich, Alexander Armbruster aus unserer Wirtschaftsredaktion, wir wollen heute darüber sprechen. Hallo Carsten, aber erstmal.
Hallo Alex.
Ja, Steve Jobs ist inzwischen verstorben, derjenige, einer der beiden Mitgründer von Apple, der Höhen und Tiefen in dem Konzern erlebt hat, dann aber an die Spitze zurückkehrte und eben vor 15 Jahren ein Produkt vorstellte, das an sich weder neu war, noch so war, dass die ganze Welt sofort gesagt hätte, Mensch, hier ist jetzt aber gerade eine neue Epoche angebrochen. Ich erinnere auch, dass ein Vorstandsvorsitzender eines großen anderen Technikunternehmens sogar gesagt hat, naja, davon müssen wir eigentlich gar nicht viel halten.
Ja, genau, so war es. Wenn man sich daran noch mal kurz zurückerinnern möchte, ist es ja tatsächlich so, dass ein wenig das Problem, wenn man immer auf einer Bühne steht und etwas Revolutionäres ankündigt, so wie das bei Apple ja üblicherweise der Fall ist, dann kann man als Beobachter schon mal gewisse Ermüdungserscheinungen zeigen und sich so überlegen, naja, also wollen wir doch mal schauen, wie revolutionär das wirklich ist. Im Fall des iPhone war man damals in Deutschland tatsächlich auch ein bisschen skeptisch erstmal, weil bestimmte technische Dinge fehlten, die für wichtig erachtet wurden. Können wir gleich noch mal kurz drüber reden. Aber also er hat versprochen, wir erfinden das Telefon neu. Und Steve Jobs hat außerdem versprochen, wir werden heute Geschichte schreiben. Und das hat er eingehalten und ich habe das hier mal vorbereitet, deswegen hat es gerade schon Pling gemacht. Wollen wir mal kurz reinhören, wie das damals war, vor 15 Jahren in der Macworld 2007 in San Francisco an einem Dienstag am Morgen irgendwann 9:10 Uhr in der Früh, wie das klang, als diese Revolution losgegangen ist. Ich starte das mal.
This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry.
Das stimmt.
Aber wie ich schon sagte, so überzeugt wie er selbst waren längst nicht alle. Ich verrate jetzt auch den Namen des Vorstandsvorsitzenden. Genau.
It didn't just,
das die Dame, der
it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry.
Der iPod.
Well, today we're introducing three revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls.
Den iPod Touch gab's damals noch nicht. Das
The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device.
Man konnte damals nicht vernünftig mit dem Telefon im Internet sprechen.
So, three things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone.
Und in dem Moment hat die Welt zum ersten Mal den Namen iPhone gehört und es sollte wirklich alles verändern. Und also die, was man gerade, und deswegen war es auch wirklich nötig, sich diese 3 Minuten und 4 Sekunden nochmal wieder zu nehmen, was man da gerade wirklich mitbekommen hat, ist diese unglaubliche Dramaturgie, die der Steve Jobs in seinen Auftritten hatte. Und tatsächlich war es etwas völlig Neues. Nur um das nochmal kurz zu sagen, es gab dann für $499 die Version mit 4 Gigabyte Speicherkapazität. Und das Problem war schon damals aus europäischer Sicht, dass nur Edge-Geschwindigkeit hatte beim mobilen Surfen. Das heißt, wenn man schneller unterwegs sein sollte, brauchte man auf jeden Fall WLAN. Und das mit Edge war halt so ein bisschen underwhelming. Da waren die Leute nicht so richtig begeistert von. Und dann gab es auch immer noch so ein bisschen eine Debatte darüber, dass Flash und so weiter nicht funktionierte. Also es war ein bisschen verhalten, die Aufnahme in Europa, aber also umso bombastischer war der Erfolg. Und weil du gerade Steve Ballmer erwähnt, das wollen wir uns den O-Ton auch noch kurz anhören. Ich habe den nämlich tatsächlich hier auch vorbereitet, wie er das iPhone auslacht, der damalige Vorstandsvorsitzende von Microsoft. Wollen wir da auch noch mal kurz reinhören, Alex?
Ja, klar, ne? Wir werden dann hören. There's no chance that the iPhone is going to get any significant market share.
Schauen wir mal.
Steve, let me ask you about the iPhone and the Zune, if I may. The Zune was getting some traction, then Steve Jobs goes to Macworld and he pulls out this iPhone. What was your first reaction when you saw that?
$500 fully subsidized with a plan. I said, that is the most expensive phone in the world. And it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine. Now, it may sell very well or not. We have our strategy. We've got great Windows Mobile devices in the market today. You can get a Motorola Q phone now for $99. It's a very capable machine. It'll do music. It'll do internet. It'll do email. It'll do instant messaging. So I kind of look at that and I say, well, I like our strategy. I like it a lot.
How do you compete with that, though? He sucked out a lot of the spotlight in the last few weeks because of what happened at Macworld, not only with the iPhone, but with the new iPod. And how do you compete with that, with the Zune?
Right now, well, let's take phones first. Okay. Right now, we're selling millions and millions and millions of phones a year. Apple is selling 0 phones a year.
Ja, also so kann man sich irren. Ne? Dazu muss man noch mal kurz sagen, keiner weiß mehr, was der Zune war. Ja, der Zune war ein Music MP3 Spieler von Microsoft, also wenn man so will, die Antwort, der Antwortversuch auf den iPod. Und also er macht hier den klassischen Fehler, ne? Er kennt die Revolution nicht. Ja, er glaubt tatsächlich, dass die Leute eine echte Tastatur brauchen würden, wie sie bei den Blackberries, die übrigens gerade, ich glaube, vergangene Woche oder so, haben die ihre Server abgeschaltet, endgültig, die Firma Blackberry, als interessante Fußnote 15 Jahre nach dem iPhone. Dass also Telefone, die es dann halt auch damals von Microsoft gab, oder von denen unterstützt oder supported waren, dass das irgendwie wichtig war, dass diese Tasten da waren, dass man darauf Nachrichten eingeben musste. Er hat den Preis genannt, $599. Das war die 8 Gigabyte Version. Ich hatte eben gerade die 4 Gigabyte Version genommen. Und fully subsidized heißt natürlich mit Mobilfunkvertrag war das der Preis. Aber wenn die Leute was wirklich wollen, wenn sie von so einem Produkt überzeugt sind, dann schockt die der Preis überhaupt nicht. Und wenn man sich überlegt, was wir inzwischen für ein iPhone bezahlen, oder nicht wir, aber was für ein iPhone bezahlt wird, es geht ja in den höchsten Ausbaustufen schon näher in die 2000er Euro Richtung. Ja, also ganz furchtbar weit ist man davon. Das ist Wahnsinn. Ja, also der sowas von komplett daneben gelegen. Und Steve Jobs hat tatsächlich, was habe ich eben gesagt, das Telefon neu erfunden, Geschichte geschrieben, stimmt.
Ja. Was denkst du denn, wie das gekommen ist eigentlich oder was sozusagen, was jetzt auch im Rückblick dahinter gesteckt hat, dass genau war das das aus deiner Sicht das richtige Produkt dann zum richtigen Zeitpunkt? War es einfach super gutes Marketing? Ist es die dann doch extreme Bequemlichkeit oder Nutzerfreundlichkeit, mit der man das bedienen kann? Warum gerade mit dem iPhone plötzlich hat es dann diesen Durchbruch gegeben?
Ja, ich denke, er hat damals tatsächlich genau lange genug gewartet, bis die wesentlichen technischen Elemente beisammen waren, die man brauchte, um das miteinander zu verbinden. Also er konnte ein solides Betriebssystem draufladen. Er hatte einen Internetbrowser, der funktionierte mit Safari. Er hatte über den iPod Apple auf dem Markt der Musikspieler etabliert und den Leuten war klar, dass man sowas nutzen konnte. Hatte damit Erfahrungen gesammelt, auch mit dem entsprechenden Flash-Speichern. Da sind ja keine Festplatten mehr drin. Ja, sowas gab es in dem allerersten iPod ja durchaus. Also er hatte tatsächlich die technischen Puzzlesteine exakt so zusammengefügt, wie sich das in dem Moment gerade ergab. Und das Timing war perfekt. Und dann feiern wir jetzt sozusagen, wenn man so will, oder wir erinnern uns, ist vielleicht besser, weil... Also ein bisschen mehr Wettbewerb auf dem Markt wäre ja schon nicht verkehrt, das muss man auch immer noch ganz klar sagen. Ja,
aber kommen wir nochmal dazu, nämlich.
Genau, aber ein ganz entscheidender Punkt ist natürlich erst ein Jahr später passiert. San Francisco, 6. März 2008. Bin mal gespannt, ob sich daran dann auch jemand erinnert. Man könnte argumentieren, es ist fast wichtiger, die Einführung des App Store. Und über den App Store wurde es dann halt eben für Dritte möglich, also für Drittanbieter eigene Apps auf diesem Telefon zu platzieren. Und damit hat Apple eine Tür aufgestoßen in eine Produkt- und Markenwelt, die vorher nicht vorstellbar war. Und
ich glaube, das ist tatsächlich das Entscheidende. Man hat ein irgendwie ja schickes Produkt, das bedienfreundlich ist, aber man hat jetzt nicht extrem viel mehr als erstmal mit einem Telefon gehabt und halt einem Musikspieler.
Genau, und es wurde dann ein Schweizer Taschenmesser der Digitalisierung. Ja, in deiner Tasche ein etwas, womit du für jeden Bedarf das Richtige hattest, was du dir halt eben in deinem persönlichen digitalen Leben vorstellst, was du gebrauchen kannst. Ja, was dazu führt, dass heute 55% der Nutzer im Alter unter 30 Jahren das Smartphone in den ersten 10 Minuten nach dem Aufwachen nutzen, nach neuesten Zahlen. Das musst du dir mal überlegen. Ja, du stehst auf und nimmst das Ding in die Hand. Damit geht's los. Das ist ja das, was in diesem Satz steckt. Und zwar mehr als die Hälfte der Leute unter 30 machen. Dass du stehst auf, sagst deinem Partner vielleicht noch guten Morgen, und nimmst das Smartphone.
Das nicht selten ja vielleicht auch der Wecker ist.
Genau.
Weil auch das natürlich eine Funktion ist, die es anbietet. Und es hat die Arbeitswelt, es hat alles auf den Kopf gestellt oder neu sortiert, weil du überhaupt nicht mehr wie davor an feste Plätze gebunden warst, wenn es darum ging, einfach mal Mails zu empfangen, zu lesen und zu beantworten, Nachrichten zu schreiben. Du warst einfach, du konntest es von unterwegs plötzlich machen und dann so hat sich dann plötzlich Arbeit, so hat sich auch Privatleben ganz anders verteilt. Absprachen zu treffen, beruflich und privat, waren plötzlich eine ganz andere Sache.
Ja, genau. Noch etwas mehr als in den ersten 10 Minuten nach dem Aufwachen benutzen es in den letzten 10 Minuten vor dem Einschlafen, nämlich fast 60% der unter 30-Jährigen. Ja, das heißt, du gehst damit ins Bett und du stehst damit wieder auf.
Ja, ob ich das so richtig gut finden soll, übrigens bin ich mir auch nicht sicher.
Ja, definiere gut oder schlecht, ja. Du bleibst in Kontakt mit der Welt. Also ich verstehe, was du meinst. Selbstverständlich verstehe ich, was du meinst, ja. Aber du bleibst damit natürlich im Zweifel auch in Verbindung mit der Welt. Ne? Du liest Nachrichten, hoffentlich auf Faznet. Du schickst noch eine WhatsApp an deine Freunde. Du hörst vielleicht noch Musik. Wir sind wieder beim Schweizer Taschenmesser. Es geht damit halt alles. Ja. Vielleicht nutzt es auch nur als Taschenlampe unterm Bett, um ein Buch zu lesen. Könnte ja auch sein. Das Handy als Alleskönner, mein Lieber.
Ja, ja, das als Alleskönner. Und, und ein, in der Kombination halt auch von der Technik ist es halt auch dann nicht nur Software, sondern eben vor allen Dingen auch die, auch das Gewicht und die Größe einfach. Man kann es halt einfach in die Hosentasche stecken, ohne dass es irgendwie super nervt und sperrig ist und schwer wäre und so, sondern es ist halt einfach auch kein Kasten, den man damit sich rumschleppen muss, sondern einfach, ja, relativ einfach. Bevor wir weiter auf den Fortgang aber dazu kommen, vielleicht noch einmal, dass du kurz uns auch nochmal in Erinnerung rufst, wie wichtig das für Apple damals war. Ich habe ja schon zu Beginn gesagt, Apple ist ja im Gegensatz zu vielen anderen, auch großen Tech-Unternehmen, ein fast ein Dinosaurier, schon viel, viel früher gegründet, hat jetzt auch schon, auch ein beachtliches Alter für die Branche erreicht. Also IBM ist noch älter und Microsoft ist in dem Alter, aber viele andere sind jünger und auch Steve Jobs hat in Apple Hochphasen und Tiefphasen erlebt und kam nach einem Tief dann irgendwann mal zurück, als es auch Apple nicht so gut ging. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, wie das Unternehmen, wie wichtig es eigentlich auch gewesen ist, dass das iPhone ein Erfolg für Apple wird.
Ja, also tatsächlich ist es so, dass in den Jahren zwischen 1995 und 1998 bei Apple das Chaos herrschte. Der Umsatz halbierte sich, es schien fast nichts mehr zu funktionieren. Das Unternehmen stand vor dem Ruin. Ende 1997 war es dann Zeit für die Rückkehr von Steve Jobs, der das von ihm mitbegründete Unternehmen ja verlassen musste. Und er kam dann zurück, also 10 Jahre vor dem iPhone. Und das, was er dann machte, war einige Zeit später, also kurze Zeit später, die Einführung dieses bunten iMac. So. Und das war, die Wette musste aufgehen. Die Wette ging auf. Und damit wurde das Unternehmen erstmal aus der Intensivstation wieder herausgezogen. Ja, aber das, man hatte halt, also man war halt winzig, man war im Grunde genommen dann ein Produktunternehmen. Er versuchte dann halt ein iBook auf den Markt zu bringen, das so halbwegs an den Erfolg anknüpfen konnte. Aber verglichen mit dem Erfolg von anderen war das nichts. Es kam dann zwischendurch der iPod, ne, ganz okay, funktionierte am Anfang nur mit Apple-Rechnern, das schränkte den Markt auch sehr ein. Zwischendurch scheiterte auch mal ein Produkt, der G4 Cube-Rechner, wunderschön, aber hatte irgendwie keinen Markt. Also es war immer wieder heikel, ja. Und das Unternehmen hatte sich stabilisiert, aber so ein richtiges Überfliegerprodukt war nicht da. Apple, ein Apple-Ökosystem, wie man sagen würde, von Signifikanz außerhalb von einer Fangruppe gab es eigentlich nach wie vor nicht. Und dann kam das iPhone. Und damit wurde das Unternehmen zu einem Elektronikkonzern. Also viel mehr noch als ein Computerkonzern. Es ist ein Elektronikkonzern geworden, der ganz viele Unternehmen, die vorher Mobiltelefone oder Musikspieler oder Videoplayer oder irgendetwas gemacht haben, so wie halt in dem Einstieg symbolisiert, an die Seite gedrängt hat und diesen ganzen Umsatz auf sich ziehen konnte. Und deswegen ist es jetzt ja auch, was, 3 Billionen Dollar wert und das wertvollste Unternehmen der Welt. Und der Vorstandsvorsitzende hat letztes Jahr, was hattest du gerade gesagt, Alex, im Vorgespräch, 100 Millionen Dollar ja. Kompensation bekommen. Ja.
Ja, der Aktienkurs steigt und steigt. Es war ja das erste, was mal die Billionenmarke geknackt hat. Und dann fragte man sich so ein bisschen, naja, das ist jetzt vielleicht auch mal okay. Und oder zumindest bis jetzt die nächste ganz große Zahl da überwunden wird. Das dauert eine ganze Weile und dann in einer relativ kurzen Zeit nochmal eine Verdreifachung von da aus ist, ja, also es spricht an der Börse für sich, da ist mit Sicherheit eine gewisse Übertreibung drin, wenn du mich fragst, wenn es um fast alle großen Tech-Werte gerade geht, aber die Übertreibung ist nicht von den 3 Billionen dann 80%, also so war es natürlich um Gottes Willen halt auch nicht.
Also ich hatte mal einen Chef, der mir gesagt hat, Herr Knob, die Börse hat immer recht.
Ja.
Ja, weiß nicht. Ja, also ne, das ist sicherlich nicht zu jedem Zeitpunkt so. Ja,
richtig.
Aber im
wobei immer ja grundsätzlichen zu jedem Zeitpunkt.
Im Grundsätzlichen meint, natürlich schon.
Ja. Immer meint ja zu jedem Zeitpunkt. In der langen Frist glaube ich auch, dass die Tendenzen da stimmen.
Ja.
Ja, und was, wo es natürlich uns in verschiedentlich auffiel ist oder wo man auch sieht, wie gravierend der Einfluss dann war, ist, dass es bei 10 Jahren iPhone wir dann auch mal einen statistischen Vergleicher angestellt haben, also einen von mehreren, aber einer, der ja uns auch beiden, wenn ich es richtig erinnere, ins Auge gefallen war, als einfach mal verglichen wurde, der Umsatz des iPhones, also wirklich nicht der Gewinn, den Apple damit macht, sondern der Umsatz des iPhones, den verglichen mit dem Umsatz deutscher Autohersteller und damals lag der vor dem Umsatz von BMW.
Mhm.
Und das war einfach eine beachtliche Zahl. Und davon, dass die Marge sehr hoch ist im iPhone, das haben wir ja auch schon besprochen. Ich meine, da steckt natürlich hinter der Börsenbewertung. Es ist ja bis heute ein Smartphone im absolut spitzenhochpreisigsten Segment geblieben und konnte sich dort halten. Und auch mit jeder neuen Variante und auch mit jeder teurer gewordenen Variante, auch jede Befürchtung, jetzt ist so ein Preis erreicht, der dann doch zu sehr abschreckt und nee, das kann Apple jetzt aber dann nicht verlangen. Auch all das hat sich bislang nicht bewahrheitet, sondern es ist einfach so, dass sie sich da stark gemacht haben und das sogar unter dem Gesichtspunkt, dass es ja gar nicht das rein technologisch fortschrittlichste Mobiltelefon ist, wenn es um Kameras, Speicher und so weiter geht. Ne?
Wir haben ja Marco Detweiler aus unserer Technik- und Motorredaktion auch immer wieder mal zum Thema Mobiltelefone hier. Ja. Und da hört man ja Eindrucks, also das Display zum Beispiel, da sind andere sehr viel früher auf dem Standard und die Kamera, das sind die beiden wesentlichen Punkte, wo Apple tatsächlich nicht die höchste Innovationsgeschwindigkeit hat. Ja, aber ja, also ich habe ja auch mal mit Steve Jobs gesprochen und es war ja immer sein Mantra bei jedem Produkt und das hat sich eben auch beim iPhone bestätigt, dass ein unschlagbarer Vorteil sei, dass Hardware und Software Design aus einer Hand kommen und man deshalb einfach ein Produkterlebnis bieten kann, wo die anderen nicht mitkommen. Und da ist halt heute eben so aus einem Guss. Ne? Da ist bis heute tatsächlich sehr viel dran. Ich habe übrigens gerade mal, dazu war ich vor unserer Aufzeichnung nicht mehr gekommen, einen iPhone 13 Pro Max mit 1 Terabyte Speicher konfiguriert, das kostet 1.829 Euro.
Ja.
Ja.
Ist nochmal eine andere Hausnummer als die Preise, die vor 15 Jahren aufgerufen wurden.
Mhm.
Um es mal so zu formulieren. Es funktioniert schlicht. Und sozusagen zwei Sachen finde ich erstaunlich, was ich jetzt zuerst sage, gleich nochmal ausführlicher eingehen können, nämlich wir haben ja schon gesprochen, wie wichtig auch gerade am Anfang die Person Steve Jobs gewesen ist, auch das große Talent, dieses Produkt vorzustellen, zu vermarkten, anzupreisen und damit Leute zu fesseln und dann aber auch zu sehen, okay, also der Erfolg ist nicht mit der Person weggefallen. Da gab es ja auch Befürchtungen, als er irgendwann dann verstarb und aufgrund der Krankheit, als sie publik wurde, ja auch klar wurde dann, dass er nicht plötzlich, sondern wie es halt darum steht und es dann darum ging, wer macht das dann, kann Apple dann daran anknüpfen und dann ging es ganz lange auch nach der Übernahme durch Tim Cook dann darum, naja, wo ist denn jetzt eigentlich die große Innovation von Apple?
The next big thing.
The next big thing. Und kann der Cook kann ja, der ist ein guter Logistiker und der kann, und beziehungsweise ein guter sozusagen Logistik-Wertschöpfungsketten und kann gut die Kosten senken und hat viel outgesourced nach Asien und dadurch die Margen gesteigert und so. Und das ist ja alles gut, aber er kann, das kann doch nicht sein, dass er das jetzt nur verwaltet und wo ist denn das nächste? Und tatsächlich unter seiner Führung, ne, ist ja diese eigentlich die allergrößte Wertsteigerung, hat sie stattgefunden und das Produkt ist noch viel erfolgreicher als jemals zuvor.
Ja, man hat also bestimmt Tim Cook seinerzeit unterschätzt, auch vielleicht die Bedeutung von Execution unterschätzt, also dass so ein Unternehmen dann, das mit diesen Wachstumsraten konfrontiert ist, ja auch im Wortsinn liefern können muss. Das hat er zu jeder Zeit hinbekommen. Und er hat eben auch die Lektion von Steve Jobs gelernt, dass man im Zweifel halt eben wirklich so lange wartet, bis das Produkt, dass man dann auf diesen Markt bringen kann, auch wirklich überzeugend ist. Ja, also dass die Apple hat ja auch die Last dieser Marke zu tragen, dass das schon auch ein Produktversprechen ist, dass die Leute sich nicht frustrieren lassen wollen davon. Und ich denke, das ist auch die Antwort, warum es von Apple zwar seit Jahren Gerüchte um ein Elektroauto, ein Apple Car gibt, warum es aber das Auto selber noch nicht gibt.
Ja, das glaube ich auch absolut. Ne,
weil man halt auch eben dort im Wortsinn noch nicht liefern kann, aber also so, und dann werden die Kleinigkeiten unterschätzt. Ja, diese Uhr ist doch längst omnipräsent. Diese Kopfhörer, diese Bluetooth kabellosen Kopfhörer, die scheinbar auch inzwischen jeder in seinem Ohr hat. Ja, und
auch ja, mittlerweile das, können die ja sogar auch interessante Fernsehsendungen machen. Ne?
Sie haben Apple TV geschaffen und die AirPods der dritten Generation, also die kosten auch 199 Euro.
Ja, das finde ich auch interessant. Das ist alles hochpreisig, aber es ist natürlich auch bewusst dort platziert. Du kannst auch und das ist natürlich was, okay, das ist ein Phänomen, das kennen wir nicht nur aus dem Smartphone-Bereich, es gibt es auch aus, wenn es Kleidung, Handtaschen um sowas geht, es gibt in fast allen Konsumgutsegmenten gibt es natürlich Luxusbereiche, die qualitativ gar nicht so viel besser sein oder auch gar nicht so stark unterschiedlich sein müssen, aber die einfach so ein Zugehörigkeitsgefühl vermitteln.
AirPods Pro 279, AirPods Max 612,70 Euro. Ja. Also es ist schon alles wirklich sehr ordentlich, aber es wird bezahlt. So.
Ja. Und es erleichtert natürlich auch, ne? Die Preise erleichtern wiederum auch insofern natürlich auch andere Konsumentscheidungen, die man gar nicht mehr treffen muss, weil das ganze Geld dann eben dahin
geflossen ist. Ne, aber das hat Tim Cook halt sehr geschickt gemacht. Da war zwar jetzt nicht so ein Faszinosum dabei.
Genau.
Ne, ich habe fast das Gefühl, das passt auch schon wieder zu ihm, dass die Menschen, also die sich ein bisschen mehr dafür interessieren, jetzt nicht jedermann, aber schon auch sehr, sehr viele, über diesen M1-Chip, diesen von Apple selbst entwickelten CPU, der da drin steckt und der Intel sozusagen jetzt rausgeworfen hat, dass sie davon schon fast am fasziniertesten waren in der letzten Zeit, weil das Ding halt wirklich eine atemberaubende Akkulaufzeit hat und auch sehr, sehr schnell rechnet. Insofern tatsächlich ein großer Fortschritt ist. Und
das natürlich auch schon ein Bruch oder auch ein technischer wirklich ein Schritt ist, weil zu sagen, ich meine, du kannst vieles selbst machen und dann, oder du kannst auch eine Marke erstmal schnell machen und bestimmte Teile selbst designen, ein eigener Chip Das ist sehr aufwendig, das ist sehr, sehr, sehr anspruchsvoll. Du bist in einer riesen Konkurrenz mit sehr potenten Leuten und den dann auch fertigen zu lassen, da gibt es ja großen, gut, Apple hat natürlich auch, kann viel bieten dafür, schon bevorzugt produziert zu werden von den einschlägigen Herstellern, aber das fand ich auch ein Schritt und es ist, und das ist natürlich aber auch andererseits eine Riesenchance für die, sich zu differenzieren, eben wenn man es nicht optisch macht darüber, über das Gerät oder über sowas wie die Kamera oder so, weil du kannst mit Geschwindigkeit punkten. Das sind natürlich auch das Potenzial möglicher Anwendungen auf dem Smartphone ist natürlich auch sowieso längst nicht erschöpft. Also du kannst ja auch mit
Nein.
Augmented Reality und so weiter, der Cat ist ja jetzt gerade, da scheint ja jetzt ein neues Tor sowieso aufzugehen, glauben ja viele Unternehmen, wofür du vielleicht noch viel mehr Rechenleistung ganz gut brauchen kannst und da kann wiederum auch nicht jeder andere Handyhersteller einfach mithalten und sagen, ich mache jetzt auch mal meinen eigenen Chip, weil manche da schon mehr oder weniger, es ist nicht despektierlich oder irgendwie abwertend gemeint, auch andere stellen gute Chips her, aber es sind eher dann auf Chips von der Stange angewiesen, als auf Chips, die ich halt genau jetzt für diese Geräte und Applikationen halt mache, wo du jetzt sagtest halt, es kommt halt aus einem Guss.
Völlig richtig. Augmented, gut, dass du es sagst. Ich habe Tim Cook ja mal in England getroffen und gesprochen, nachdem er mit Studenten gesprochen hatte. Und ich hatte ihn dann auch gefragt, wie geht's denn eigentlich so weiter und so. Und dann hat er damals, das war unmittelbar nach der Vorstellung des iPhone 8 und des iPhone 10, also X, das war ja ungefähr zur selben Zeit, wenn ich mich recht erinnere. Ja, so war es. Also ich meine, genau, das iPhone 8 war da, das iPhone 10 kam unmittelbar danach. Augmented war sein großes Thema. Er hielt es für das große nächste Ding. Und das passt ja auch zu dieser
Genau,
Metaversum-Ankündigung und so,
das
ne?
wollte ich gerade sagen.
Ja, da kann sich noch viel reinentwickeln. Also wenn du in Cupertino in der neu gebauten Apple-Zentrale im Besucherzentrum bist, bekommst du auch iPads in die Hand gedrückt, die ganz viel erläutern mit Augmented Reality. Das heißt, du stehst dann da als Besucher um das Modell dieses Apple Campus drumherum und mit deinem iPad, also mit diesem Leih-iPad in der Hand und schaust dir dann Augmented alles Mögliche da an. Erläuterungen und tieferen Eindrücken an. Und wenn man das dann da so in der Hand hat, kann man dann schon auch mal auf die Idee kommen, dass sich das vielleicht wirklich irgendwann mal lohnen wird. Aber wie immer, ne, es dauert immer ein bisschen länger manchmal, als man vermutet, wenn man zum ersten Mal drüber schreibt.
Ja, der Zeitpunkt, das ist wie auch mit dem iPhone selbst, dann auch in dem Bereich der wichtig. Das sagt ja auch Andrew Bosworth, der jetzt in diesem Jahr ja CTO von Meta dann werden wird und diese Vision für Zuckerberg umsetzen soll. Bei uns diese Idee, sozusagen eine virtuelle Welt zu erschaffen, sich dort aufzuhalten, die ist ja jetzt auch nicht ganz neu, um es mal vorsichtig zu sagen. Gab es ja auch verschiedene Anläufe, aber nicht nur die Technik muss reif und weit genug sein, sondern die Leute müssen auch einfach irgendwie bereit sein und dann da Lust drauf haben und auch das annehmen wollen. Und vielleicht ist das jetzt einfach in dem Bereich dann auch einfach passiert. Ich wollte einen anderen Punkt noch ansprechen zu Apple, den wir, ich sagte ja vorhin auch jetzt zwei Sachen, nämlich erstaunt und der Wechsel von Steve Jobs zu Tim Cook und was dann seither passiert ist und warum es trotzdem erfolgreich weiterging. Das Zweite, was mich ja nach wie vor auch, gut, umso länger es geht, umso weniger überrascht, aber ist das ja Apple es auch trotz allem nach wie vor oder gerade deswegen vielleicht geschafft hat, auch ein eigenes, komplettes Ökosystem zu betreiben, während alle anderen eben das nicht tun, sondern sich im Prinzip auf Android da stürzen und dann sich sehr aber zugänglich machen für was dann dort drauf abläuft.
Klar, alle anderen Plattformen sind ja gescheitert. Ja, die
So.
Nokia-Plattform, die BlackBerry-Plattform.
Ja.
Ja.
Wieso hat die von Apple funktioniert? Weil sie so
Ja,
früh waren?
weil sie waren natürlich marktdefinierend, könnte man sagen. Android
Ja.
ist schon ein Nachahmerprodukt. Hard- und Software-Design können sie schon auch. Ja, also es ist ja richtig,
Ja.
dass da vieles aus einem Guss ist und das ist es bei den anderen eben nicht und damit kaufst du dir deine Schwierigkeiten ein. Ja, und wird es immer so bleiben? Keine Ahnung. Also, Videokonferenz, also wenn ich zum Beispiel, ein Gedanke nur, das ist ein weites Feld, Videokonferenzsoftware ist ja jetzt in der Corona-Pandemie sehr wichtig geworden.
Ja.
Und da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass FaceTime von Apple dort besonders erfolgreich wäre, sondern meine Vermutung ist, dass die allermeisten auf ihrem Apple eben dann doch Teams von Microsoft benutzen oder Zoom oder so. Und dann weißt du ja wieder nicht, was aus diesen Plattformen wird und wohin sich das dann entwickelt. Und insofern ist Microsoft auf einem ganz guten Weg, muss man sagen, was man ja vielleicht nach der Vorstellung des iPhone, wir haben eben gerade über Steve Ballmer gelacht,
ja,
so nicht vermutet hätte. Das heißt, dieser Technologiemarkt gibt natürlich, auch wenn dann der Wettbewerber anhaltenden Erfolg hat, gibt es immer wieder eine Möglichkeit, dann da doch wieder reinzukämpfen mit den richtigen Ideen. Und Microsoft ist da auf einem guten Weg. Ich darf jetzt schon sagen, wir werden auch ganz, ganz bald ein Gespräch mit dem Europachef von Microsoft und dem CEO von ZF Friedrichshafen hier im Digitech-Podcast haben, wo man das nochmal so richtig in einer klassischen Industriebranche zum Greifen erläutert bekommt, was da eigentlich gerade passiert und wie erfolgreich letztlich Microsoft auch schon wieder geworden ist, obwohl Steve Ballmer damals vollkommen auf dem falschen Dampfer war, wie wir gehört haben.
Ja. Ja, das glaube ich auch, dass da natürlich Bewegung auch drin sein kann und dass das nicht mal so formuliert, dass das iPhone und die ganze Struktur heute funktioniert, dass die nicht der Garant dafür sein muss, dass das auch in 5 oder 10 Jahren noch genauso erfolgreich ist. Die müssen da natürlich dranbleiben. Zumal auch im ganzen Computing natürlich auch gilt, dass alle die Sachen, die wir verwendet haben, egal ob es jetzt Tastatur ist oder eine Maus, die wir hatten, oder ein Joystick oder was auch immer, jetzt über das Smartphone, was wir schon besser mit rumnehmen können, und dann über Uhren, die man hat, dass da natürlich immer noch viel Potenzial ist, wenn man wirklich aufschließen will zu dem, was wir Menschen so als natürliche Kommunikation empfinden, wir uns unterhalten, weil wir natürlich nicht dazu geboren sind oder gemacht sind, dass wir auf kleine Bildschirme unbedingt jetzt gucken wollen den ganzen Tag, um uns zu unterhalten, wenn wir es könnten. Und weil wir es während der Pandemie dürfen wir es häufig dann immer noch nicht. Aber natürlich ist es für uns am natürlichsten und auch am angenehmsten, mit jemand anderem einfach direkt zu sprechen, den vor sich zu sehen in irgendeiner Form oder uns dann verhalten zu können, auch mit, was weiß ich, mit Körpersprache und was wir alles zur Kommunikation eben sonst noch einsetzen.
Da wäre aber Steve Jobs auch der Erste gewesen, der gesagt hätte, dass das durch nichts zu ersetzen ist. Also für Körper, also für menschliche, zwischenmenschliche Kontakte war der auch sehr zu haben, natürlich.
Ja.
So unnahbar erschien, aber er hat natürlich aus dem Kontakt mit Menschen schon auch viel rausgezogen.
Ja, aber deswegen hast du halt für Technik da einfach noch ein großes Potenzial, wo du dich dem halt noch annähern kannst und es versuchen kannst, noch bequemer zu machen, dass ich halt nicht mal mehr irgendwann ein Smartphone aus der Tasche ziehen muss. Jetzt sind natürlich die Brillen, die schon mal, wo man keins, also als Brillenträger kann ich das ja sagen, die Brille ist, die nimmt man bequem einfach mit. Jetzt sind die Brillen noch nicht
klar,
so weit, dass sie, aber das ist bis jetzt die Versuche sind jetzt noch nicht so, dass sie einen Massenmarkt erschlossen hätten, um es mal vorsichtig zu sagen, aber das ist natürlich auch nochmal eine andere Art, wenn Brillen vielleicht ein Vehikel sind oder dann auch die Umgebung natürlich auch anders ausgestattet ist. Es ist ja auch dann die Frage, auch künftig vermutlich, wie viel Technik nehme ich mit?
Ja, klar, selbst also das Körper. Sind die
und wie viel und Technik ist in den Räumen und Gebäuden und so weiter drin?
Völlig richtig. Also ich kann natürlich daheim über einen Apple HomePod inzwischen, ich muss nicht mehr durchs Haus brüllen, wenn ich den Kindern sage, sie sollen zum Essen runterkommen, dann kannst du halt dann die Ansage über das HomePod-Device machen und so. Das heißt, da steht ja überall schon Technik, ne? Und da kann man jetzt auch die Hände beim Kopf zusammenschlagen, Technik, die mithört, ne, da muss man halt wieder diesen Unternehmen vertrauen.
Ja.
Aber alles noch in den Anfängen und ja, also wie gesagt, es gibt noch keine Apple-Brille und so, das ist offensichtlich noch nicht überzeugend, aber wer weiß, wohin das alles noch geht. Ich sage immer nur, weil ich habe mit dem Kollegen Stefan Finsterbusch aus der Wirtschaftsredaktion schon vor Jahren mal über das Thema gesprochen, dass es ja auch schon Sachen gibt, wo mit Gedanken Dinge gesteuert werden, weil es sozusagen gemessen wird. Das ist für mich eine Horrorvision. Also wenn ich eins in meinem Leben nicht gebrauchen kann, ist, dass meine Gedanken gelesen werden. Aber jetzt schweifen wir ab.
Ja, wir schweifen nicht so, es hängt ja auch da am Ende vieles mit vielem zusammen.
Genau, es war ja jetzt ein Blick aus den 15 Jahren der Vergangenheit doch auch schon wieder in die sehr weite Zukunft.
Ja.
Genau.
Ja, 15 Jahre ist es her, dass Steve Jobs damals der Welt das iPhone vorstellte und ein neues Zeitalter der Kommunikation ausrief und im Nachhinein betrachtet, wie du gesagt hast, Carsten, quasi das Telefon in einer gewissen Art und Weise neu erfunden hat. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dafür, dass Sie eingeschaltet haben, einmal mehr an uns zugehört haben. Natürlich werden wir Sie nicht nur über das iPhone, sondern alle anderen wichtigen technischen Entwicklungen, von denen wir glauben, dass auch Sie Kenntnis haben sollten, informieren, nicht nur in diesem Podcast, sondern auch in unserer Digitech-App, in anderen digitalen Kanälen der FAZ und auch in unserer gedruckten Tages- und Sonntagszeitung. Wie immer noch in dieser Pandemie, bleiben Sie vor allen Dingen gesund, haben Sie eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao!
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.